HR Info. Das Interview.
Mit Mariella Mekova. Glück geht auch mit einem Kind, das schwer behindert ist, sagt Sandra Roth, Journalistin, Autorin und Mutter von Lotta. Ihre Tochter kann nicht laufen, nicht sprechen und nicht sehen, aber sie kann hören und verstehen und sie ist ein glückliches Schulkind. Der Weg dorthin war allerdings nicht leicht. In ihrem Buch Lotta Schultüte mit dem Rollstuhl ins Klassenzimmer erzählt Sandra Roth von der Suche nach einer geeigneten Schule für ihre Tochter und von der Ablehnung, die sie dabei immer wieder erfahren hat. Auch in vielen Alltagssituationen merkt Lottas Familie, dass wir bei der Inklusion noch einen weiten Weg vor uns haben. Woran hakt es ihrer Erfahrung nach und was macht trotz allem auch Mut? Das möchte ich wissen von Sandra Roth jetzt in HR Info, das Interview. Frau Roth, Ihre Tochter Lotta ist 9 Jahre alt geworden gerade und so wie Sie sie in Ihrem Buch beschreiben, ist sie ein Mädchen, das sehr gerne und viel lacht.
Ja, was? Letzte Mal heute Nacht.
Ja, worüber hat sie da gelacht?
Ja, ich wüsste es auch gerne. Also sie kann es mir ja nicht erzählen leider. Hat sich im Schlaf schlappgelacht und uns alle geweckt. Dreimal.
Was bringt sie denn am meisten zum Lachen in der Regel?
Wenn mir was runterfällt. Also das Kind ist sehr schadenfroh. Wenn mir was runterfällt und ich mich dann so richtig laut ärgere, also das Hören ist ja ihr Zugang zur Welt, das heißt alles, was man hören kann. Es gibt auch sehr witzige Geräusche, also Papier, das knistert oder der Bruder, der sich ärgert, dass er Hausaufgaben machen muss, da sind wir wieder bei Schadenfreude. Kevin allein zu Haus zum Beispiel, der Film ist eine Riesenfreude, wenn die Ganoven was ins Gesicht kriegen. Ja, also das ist kein Engel.
Was würden Sie sagen, lieben Sie am meisten an Ihrer Tochter?
Oh Gott, das ist schwer. Also das Lachen ist schon mal ganz weit oben. Die ist ein unheimlich neugieriger, gebender Mensch. Also die ist gerade so ein kleiner Kraftakku. Also wenn es mir nicht so gut geht, dann nehme ich sie und frage sie, ob es okay ist, wenn sie jetzt mal ganz kurz mir ein bisschen was gibt. Und danach geht es mir besser.
Also sie strahlt unheimlich viel Energie und Lebensfreude auch aus.
Ja, ja, im Moment schon. Ich meine, das kommen auch wieder andere Phasen. Ich sage immer, du darfst auch mal muffig sein. Aber im Moment findet sie alles ziemlich cool.
Lotta hat ja auch einen 2 Jahre älteren Bruder, Ben. Was findet er an seiner Schwester am besten? Die beiden haben ja ein ganz besonderes Verhältnis.
Ja, die sind ein super Team. Hätte ich jetzt auch nicht so gedacht. Also man hat ja immer so die Sorge, dass Geschwisterkinder von Kindern mit Behinderung so zurückstecken müssen. Er ist ihr größter Fan und sie ist sein größter Fan. Die zwei sind ein ziemlich eingeschworenes Team, da habe ich es manchmal schwer. Was er mag, ist, dass sie, also das Lächeln, die Freude, dass sie nichts weiter sagt, dass man ihr alles sagen kann. Ganz allgemein finden die zwei sich gegenseitig einfach total toll.
Merken Sie was? Wir haben jetzt gerade nur über Lottas Stärken und das, was sie auszeichnet, gesprochen, so wie Sie Ihre Tochter sehen, dass Lotta eben mehr ist als nur behindert, aber oft wird sie eben draußen darauf reduziert. Macht sie das wütend?
Ja, es ist einfach schade. Die Welt verpasst halt einfach was. Ich kann es verstehen, ich hätte ja früher auch weggeguckt. Also ich war ein Mensch, der gedacht hat, oh Gott, wenn da jemand kam mit Mensch mit Behinderung und ich habe gedacht, anstarren ist falsch, also nicht anstarren und habe dann weggeguckt. Und ehrlich gesagt finde ich das halt noch viel schlimmer, weil dann kann man gar keinen Kontakt mehr herstellen, dann ist das Kind unsichtbar. Ja, manche Leute reden mit mir, nicht mit ihr. Also viele Menschen reden mit dem, der den Rollstuhl schiebt und nicht mit dem, der im Rollstuhl sitzt. Also was hat sie denn? Oder darf man fragen, was ihre Tochter hat? Oder wie heißt denn die Behinderung, die sie hat?
Das sind ja so diese Standardfragen.
Ne? Ja, klar. Und dann ist man immer so ein bisschen irritiert, weil man denkt, ja, guten Tag, schön, Sie kennenzulernen. Wie heißen Sie denn? Was haben Sie denn? Warum haben Sie denn eine Brille? Würde man ja jetzt so auch keinen Fremden fragen. Und außerdem kann das Kind ja hören. Also die kriegt das ja mit. Und die kann verstehen. Und irgendwann wird sie das wahrscheinlich auch nicht mehr so cool finden. Und deswegen frage ich meistens, also wenn ich meine 5 Sinne beieinander habe, frage ich sie, darf ich das erzählen, Lotta? Möchtest du, dass ich das erzähle? Und sie kann ja mit ihrem Gesicht zumindest ja oder nein sagen oder auch mit ihrem Sprachcomputer. Da sind wir aber noch nicht so weit, dass wir das jetzt jeden Tag in der Fußgängerzone einsetzen. Ich habe jetzt aber mittlerweile Standardantworten. Also ich habe einen
Was
Vortrag.
Was sagen Sie da so?
Ja, wenn man jetzt ganz offen sein will, kann man sagen, sie meinen, warum sie behindert ist. Also sie hat eine angeborene Gefäßfehlbildung im Gehirn gehabt und aufgrund dessen hat sie mehrere Behinderungen. Also sie sitzt im Rollstuhl, sie ist blind, sie kann nicht sprechen, also nicht so wie wir, aber sie kann verstehen und sie kann sehr gut hören und sie können sich gerne mit ihr unterhalten. Und dann gibt es natürlich die Kinder, die fragen. Ne? Also Kinderfragen sind ja eigentlich noch viel besser, weil die fragen einfach direkt und das ist
total
okay.
Die haben viel weniger Berührungsängste.
Ja, auch, ne? Also das ist ja auch toll. Die sagen ja, was hat die denn? Und dann sagt man, die hat einen Rollstuhl. Aha. Und warum? Und dann sagt man, weil ich nicht gehen kann. Und damit ist das Thema geklärt. Und dann frage ich, was kann man mit der spielen? Oder dann fragt sie halt selbst. Das ist schön. Also mich hat mal ein ganz kleiner Junge, wir hatten auch mal einen anderthalbjährigen, der ist auf uns zugestürmt und hat geschrien, Bagger! Weil er dachte, der Rollstuhl, ich meine, das ist auch Technik, das hat auch Benefits. Und wollte das unbedingt haben und hat einen riesen Trotzanfall gekriegt, weil die Mutter sagte, nein, das ist ein Rollstuhl und das ist nichts für dich. Haben. Und also das ist natürlich sehr schön, wenn man das ganz voreingenommen sehen kann, weil der Rollstuhl an sich ist ja nichts Schlimmes. Der bringt sie ja von A nach B. Das ist großartig, dass es das gibt. Das Problem ist nicht der Rollstuhl, das Problem ist die Treppe oder der fehlende Aufzug.
Sandra Roth, in hr Info das Interview, die Journalistin und zweifache Mutter aus Köln, erzählt in ihrem Buch Lotta Schultüte mit dem Rollstuhl ins Klassenzimmer vom Leben mit ihrer schwer mehrfach behinderten Tochter und ganz wichtig von Lottas Start ins Schulleben. Dem ging ja eine schwierige Suche nach einer passenden Schule voraus. Ihre Tochter geht heute auf eine Förderschule, in die 3. Klasse schon. Aber eigentlich hatten sie sich ja gewünscht, dass sie in eine inklusive Grundschule gehen kann, also wo Kinder mit und ohne Behinderung gemeinsam lernen. Warum hat das nicht geklappt in ihrem Fall?
Schwer, ne?
Ja.
Das ist natürlich jetzt ein ganzes Buch.
Weil sie hatte ja auch diese Kita-Erfahrung, diese
Ja, also sie hat
positive.
in der Kita, wir wollten eigentlich das fortsetzen, was wir in der Kita erlebt haben. Also als wir in der Kita angefangen haben, war ich selber skeptisch, ob das wirklich geht, also Kinder mit und ohne Behinderung gemeinsam betreuen. Und habe das dann aber versucht und war am Ende sehr, sehr begeistert, weil das Kind hat wahnsinnig davon profitiert. Meine Tochter hat da sehr viel gelernt. Die anderen Kinder haben auch viel gelernt und die wurden einfach Freunde. Das war kein großes Thema. Und das wollte ich in der Grundschule einfach fortführen. Ich habe mir Schulen angeschaut, die schon länger inklusiv arbeiten. Also ich bin jetzt zum Beispiel nicht zu der Grundschule meines Sohnes gegangen, die um die Ecke ist, weil die hat sehr viel Treppen und die hatte kein Kind mit Behinderung, jedenfalls nicht offiziell diagnostiziert. Und da wollte ich nicht hin. Ich wollte gerne eine Schule, die auch bereit dafür ist und die anfangen will. Und ich habe doch erlebt, dass sich bei Tagen der offenen Türen diese Türen sehr schnell schließen und dass da sehr viel Angst ist, sehr viel Abweisen auch.
Wie wurde denn das begründet? Also dieses Abweisen?
Ja, einer hat gesagt, hier gewickelt wird hier nicht. Und also sie bräuchte einen Pflegeraum, ne? Und dann habe ich gesagt, naja, aber sie haben ja schon einen Aufzug. Also das war eine Schule, die hatte zum Beispiel einen Aufzug gemacht, der schon mehrere Jahrzehnte Inklusion. Aufzug ist relativ teuer, das ist ein großes Thema, weil Treppen sind überall an Schulen. Aber jetzt am Wickeltisch muss es doch nicht scheitern. Ich habe mich dann gefragt, wenn ich jetzt einen Wickeltisch spende, ist das dann Bestechung? Ja, man überlegt ja dann auch, wenn ich das jetzt anbiete, ist das jetzt okay? Stehen da einen Tag der offenen Tür mitten diesen ganzen Eltern und dann heißt es, nee, sie aber nicht, dieses Kind aber nicht, das ist hier nicht willkommen. Und das tut dann natürlich auch erstmal richtig weh, weil man, das war das erste Mal so richtig, dass ich vor eine Mauer gelaufen bin mit dem Kind, dass ich da auch nicht weiterkam. Man hätte natürlich jetzt den Weg gehen können, also andere Eltern hätten das vielleicht gemacht, gesagt so, nee, das akzeptiere ich nicht, das kämpfe ich jetzt durch. Also mit Klagen drohen, zu einem Verein gehen, wo Eltern sich engagieren, die für Inklusion sich einsetzen. Das kann man alles machen, das kann ich auch empfehlen. Wir haben uns dann für einen anderen Weg am Ende entschieden und haben sie auf eine Schule gegeben, wo sie mit offenen Armen direkt empfangen wurde. Das ist keine untypische Geschichte im Moment in Deutschland.
Ja, also es war ja häufiger, dass sie Ablehnungen erfahren haben. Woran hakt es denn Ihrer Erfahrung nach?
Also ist es in Deutschland immer noch so, dass ob ein Kind sein Menschenrecht auf Inklusion wahrnehmen kann, hängt davon ab, von mehreren Faktoren, zum Beispiel vom Alter. Also je jünger das Kind ist, desto eher ist es noch in einer inklusiven Einrichtung. Also zum Beispiel bei uns die Kita, das ist relativ typisch. Da sind noch 2/3 der Kinder im inklusiven System. In der Grundschule sind schon nur noch 44% und in der weiterführenden Schule sind es 1/3. Dann hängt es davon ab, wo das Kind wohnt. Im Norden ist es leichter als im Süden. Und von der Behinderungsart hängt es ab. Also die Inklusionszahlen steigen ja. Und die Bertelsmann-Studie, die neulich rauskam, die hat sich zum Beispiel Exklusionsquoten angeguckt, also wie viele Kinder gehen proportional ins Fördersystem und haben sich das aufgestaffelt nach Behinderungsart angeschaut. Und bei Körperbehinderung ist es zum Beispiel so, dass sich die Zahlen seit der Ratifizierung der UN-Behindertenrechtskonvention in Deutschland nicht verändert haben. Das heißt, jetzt gehen genauso viele Kinder proportional gesehen mit Körperbehinderung ins Fördersystem wie vor fast 10 Jahren. Bei geistiger Behinderung sind die Zahlen sogar noch gestiegen. Das heißt, proportional gehen mehr Kinder mit geistiger Behinderung ins Fördersystem als vor 10 Jahren. Die steigenden Inklusionsquoten verdanken sich dem Schwerpunkt Lernen. Jetzt habe ich viel über Zahlen geredet.
Ja, ja. Also es hängt so ein bisschen ab von der Art der Behinderung.
Ja, also es hängt davon ab, wie alt das Kind ist, wo es wohnt und welche Art von Behinderung es hat, ob es auf eine inklusive Schule geht in Deutschland. Das heißt, ein Menschenrecht hängt davon ab, was das Kind so mitbringt, wo es wohnt. Das kann ja nicht sein. Denn mein Kind ist natürlich mit seiner schweren Mehrfachbehinderung auch ja, eine besondere Herausforderung für das Schulsystem, das sehe ich ja auch. Sie hat aber in der inklusiven Kita zum Beispiel eine Fachkraft gehabt, die sie die ganze Zeit begleitet hat. Das ist vielleicht auch wichtig zu wissen, wenn Sie sich fragen, wie will die Frau denn so ein Kind in eine normale, in Anführungszeichen, Schule geben? Die hat eine Fachkraft an der Seite, das ist in unserem Fall jetzt eine Sonderpädagogin ohne Referendariat, die ganze Zeit dabei ist. Die macht die Pflege, die reicht das Essen an, die reicht das Trinken an und die fördert das Kind und die bricht in der Rücksprache mit der Sonderpädagogin, die Klasse leitet oder eben den Lehrer, der die Klasse leitet, den Unterricht so runter, dass man die Inhalte meinem Kind vermitteln kann. Das heißt, da muss ich keine Angst haben, dass der Lehrer jetzt beides machen soll. Woran es hakt? Haben Sie ja eben gefragt.
Genau.
Woran
ist das? Also liegt es daran, dass Schulen und Lehrer diesem Thema Inklusion generell ablehnend gegenüberstehen? Oder liegt es eher daran, dass die Schulen nicht entsprechend ausgerüstet und vorbereitet sind für diese große Aufgabe?
Ich denke, es ist beides. Also ich denke, das bedingt sich gegenseitig. Ich habe ja auch mit Lehrern gesprochen, die sehr engagiert anfangen und dann sehr, sehr desillusioniert werden, weil sie sagen, ich schaffe es einfach nicht, den Kindern gerecht zu werden. Haltung ist natürlich wichtig, sicherlich. Das wäre... Dass der Rektor, der nicht wollte, dass wir den Aufzug benutzen, weil er sagt hat, wickelt wird hier nicht, da hat die Haltung gefehlt, da war schon mal ein Aufzug. Aber vom Glauben an die Inklusion allein kommt ja ein Rollstuhlfahrer nicht die Treppe rauf. Also müssen auch die Rahmenbedingungen da sein. Das heißt, die Lehrer selber fordern das ja immer wieder. Also größere Klassenräume mit kleineren Klassen, das ist was, das allen Kindern zugutekommen würde. Doppelbesetzung, also das heißt, der Lehrer steht nicht alleine vor einer Klasse mit plötzlich 5 Kindern mit Förderbedarf und soll dann mal machen. Verpflichtende Weiterbildung, barrierefreie Räume. Das sind lauter Dinge, die allen Kindern zugutekommen würden und im Endeffekt heißt das einfach mehr Geld ins System. Das muss zusammenkommen, Haltung und Rahmenbedingungen.
Frau Roth, ich möchte noch mal gucken auf die Situation, wie Sie als Mutter nach einer passenden Schule für Ihre Tochter gesucht haben. Und da hat mich Ihr Buch inspiriert für unsere Interviewbox. Die habe ich hier neben mir stehen. Die gehört ja zu jeder unserer Sendungen. Die bestücken wir passend für jeden Gast. Mhm. Und da Sie uns aus einem Studio in Köln zugeschaltet sind, habe ich was reingetan, das Sie hören können.
Jetzt bin ich mal gespannt.
Ja, ich bitte Sie jetzt gut aufzupassen, denn ich öffne unsere Box und folgendes. Es kommt raus.
Ihr Sohn ist anders, Mrs. Gump. Sein Intelligenzquotient beträgt 75.
Nun ja, kein Mensch ist wie der andere, Mr. Hancock.
Vorschrift für den Besuch einer staatlichen Schule ist ein Intelligenzquotient von mindestens 80, Mrs. Gump. Ihr Sohn muss auf eine Sonderschule gehen. Da wird er es auf jeden Fall schaffen.
Aber ich verlange, dass mein Sohn Forrest dieselben Chancen erhält wie andere auch. Er soll nicht auf eine Sonderschule gehen, nur um zu lernen, wie man Flaschen sortiert.
Forrest Gump.
Ja, Forrest Gump. Eine Filmszene aus dem Superfilm Forrest Gump war das gespielt von Tom Hanks und die Mutter gespielt von Sally Field. Der Junge mit dem niedrigen IQ, der Beinschienen tragen muss und von allen Kindern gehänselt wird, der aber später trotzdem eine große Karriere macht. In dieser Szene versucht seine Mutter den örtlichen Schulleiter davon zu überzeugen, dass er ihren Sohn aufnimmt.
Sie geht ja dann noch ein bisschen weiter.
Ja, sie tut alles dafür und sie wissen, wie es im Film weitergeht.
Ja, wollen Sie das jetzt von mir hören?
Das möchte ich gerne hören, ja.
Ja gut, der Junge sitzt dann draußen, dann gibt es einen Schnitt nach dieser Szene und man sieht den Jungen vor uns draußen sitzen und hört aus dem Haus hinter ihm eindeutige Geräusche, dass die Mutter sich mit allen Mitteln einsetzt. Ich weiß nicht genau, was sie mit dem Mann da anstellt, aber er kommt raus und wischt sich den Schweiß von der Stirn und sagt, deiner Mutter liegt wirklich eine Menge an deiner Einschulung, Junge.
Das ist jetzt natürlich ganz extrem.
Ja, und also soweit gehen wir nicht in dem Buch und auch nicht in Wirklichkeit.
Der Film spielt ja auch in den 40er, 50er Jahren in Alabama.
Ja,
aber Sie schreiben trotzdem im Buch, irgendwie sei das doch nicht so ganz weg von der Situation heute. Also Sie haben sich stellenweise bei der Suche nach einem Inklusionsplatz für Ihre Tochter schon auch so gefühlt wie die Mutter von Forrest Gump, oder?
Oder? Ja, also ja gut, mir ist nie ein Rektor zu nahe getreten. Das jetzt nicht, aber...
Sie haben sich auch an keinen rangemacht.
Nee, das habe ich mir erspart und dem Rektor auch. So, aber was man sich ja schon fragt, ich meine, das kennen viele Eltern auch von Kindern ohne Behinderung, wenn genau. man eine bestimmte Schule will, wie kriege ich denn da jetzt einen Platz? Also ich erzähle ja in dem Buch auch von der Gymnasialsuche für meinen Sohn. Mhm. Also erstmal natürlich, ne, was ist denn eine gute Schule? Das ist, und dann, wenn man sein Herz an eine gehängt hat oder seinen Verstand oder was weiß ich, wie kommt man da hin? Also geht man zum Infoabend, sitzt man ganz vorne, schreibt man danach ein Dankesmail, tritt man vielleicht schon mal dem Förderverein bei, bevor
genau,
man überhaupt
das ist
angenommen
schon mal
ist.
Sehr positiv, ja, ja sicherlich.
Ich weiß nicht, ob das wirkt, keine Ahnung. Also ich weiß nicht, ob das wirklich so ist. Es ist ja so, dass viele Schulen und auch Kitas und Grundschulen so beliebt sind, also in manchen Regionen, dass sie losen. Ja, und dann gibt es natürlich das Misstrauen, dass Leute sagen, naja, losen heißt einfach nur Gesichtskontrolle. Also wer passt denn zu uns und wie passt man denn dahin? Also ich kenne Eltern, die, um in den katholischen Kindergarten zu kommen, dann jeden Sonntag in der Kirche sitzen. Mhm. Das hätte mir bei einer inklusiven Schule jetzt nicht viel weiter geholfen. Aber klar, diese Sorge, wie kann ich meinem Kind helfen? Das ist sehr leicht, darüber zu lachen. Und es ist ganz leicht, sich darüber auch zu erheben und sich selber zu sagen, das würde ich nie tun, sage ich mir selber auch. Und dann habe ich da bei der Suche doch gemerkt, naja, manchmal, wenn man einfach zu viele Türen einem vor der Nase zugeschlagen werden und man hat sein Herz an dieses Kind gehängt und dieses, man möchte, dass es eine gute Schule kriegt, dann ist das nicht so einfach, darüber zu lachen. Dann mhm. fängt man an zu kämpfen und sich zu fragen, naja, was muss ich denn hier machen? Mir hat ja auch ein Mitarbeiter der Stadt genau das geraten. Das kommt ja auch im Buch vor. Er hat gesagt, kämpfen Sie. Weil gerade für Kinder mit schwerer Mehrfachbehinderung hängt es ja auch sehr stark davon ab, wo sie hinkommen. Also
ja, aber eigentlich heißt das ja unterm Strich, wir haben in Sachen Inklusion kaum Fortschritte gemacht in Deutschland. Wenn es immer noch darauf ankommt, wer kämpft, egal mit welchen Mitteln, bekommt auch mehr.
Ja.
Empfinden Sie das so?
Ich kann es natürlich schwer vergleichen mit vor 10 Jahren. Vor 10 Jahren habe ich keine Schule gesucht, aber wenn wir uns die Zahlen anschauen, dann sind wir nicht so weit, wie wir sein könnten. Ja, das ist natürlich auch in Deutschland einfach sehr schwer. Wir sind einfach sehr spät dran. Also wenn wir es international vergleichen, zum Beispiel Italien oder die USA, die haben das in den 70ern hinter sich gebracht, diese Umstellung aufs inklusive Schulsystem. Wir haben in Deutschland eine ganz spezielle Geschichte, also der Zweite Weltkrieg und auch die... Ja, dass Menschen mit Behinderung systematisch aussortiert und ermordet wurden. Und danach hat sich dieses Förderschulsystem entwickelt, um diese Kinder halt perfekt zu fördern. Jetzt wollen wir dieses System auflösen. Also das ist jedenfalls das, was Deutschland sich verpflichtet hat, dass sie gesagt haben, wir bauen jetzt ein inklusives System auf und versuchen, die Kinder nicht in einer Parallelwelt zu unterrichten, sondern in derselben Welt. Ja, das ist schwer. Das ist offensichtlich sehr, sehr schwer. Und ich hätte auch nicht gedacht, dass es so schwer ist. Es gibt natürlich Schulen, die vorpreschen und die das gut machen. Und es gibt sehr viele, sehr gute Beispiele. Aber wir sind noch lange nicht da, wo wir hin müssen, wenn wir eine inklusive Gesellschaft wollen.
Hein, für das Interview mit Sandra Roth. In ihrem Buch Lotta Schultüte mit dem Rollstuhl ins Klassenzimmer erzählt sie davon, wie schwierig es war, für ihre Tochter Lotta eine geeignete Schule zu finden. Lotta ist schwer mehrfach behindert. Sie geht heute in die 3. Klasse einer Förderschule. Wie geht es ihr dort?
Ach, der geht super.
Die hat, also es war für sie dann doch die richtige Wahl?
Also für sie ist es die richtige Wahl. Sie ist da... in einer Klasse mit 11 Kindern insgesamt, mit einem Lehrerteam aus 3 Sonderpädagogen in einer Schule, die komplett ebenerdig ist. Also die komplett auf Rollstuhlfahrer ausgerichtet ist, nicht nur ein Raum. Die kann überall hin, die kann überall mitmachen. Die liebt die Schule. Die geht unheimlich gerne, die ist ein kleiner Streber. Die freut sich tierisch, was ihren Bruder wahnsinnig macht. Wie kann man so glücklich sein, wenn man in die Schule muss? Die arbeitet sehr mit ihrem Sprachcomputer. Also sie hat einen Sprachcomputer wie... Ich denke mal, die meisten Hörer können sich vielleicht das am ehesten vorstellen, wenn sie an Stephen Hawking denken. Mhm. Das heißt, das kann sie ja nicht mit den Augen steuern, wie, glaube ich, Stephen Hawking das gemacht hat, sondern sie blind ist.
Mit dem Ellenbogen, glaube ich,
ja,
steuert
und,
sie.
Mhm. Genau, sie steuert mit dem Ellenbogen und mit dem Gehör. Also sie hat einen Kopfhörer mhm. am Ohr und hört dann, wo sie ist in der Navigation und kann dann zum Beispiel einen Satz auswählen, um den zu sagen. Und ich sage mal, ein typischer Satz ist, mir ist langweilig, was machen wir jetzt? also die liebt das, die macht da auch Fortschritte. Aber wo wir differenzieren müssen, finde ich, Was für meine Tochter gilt, gilt nicht für alle Kinder und nicht alle Förderschulen sind so wie diese eine Förderschule. Man projiziert das gleich gern auf das ganze System. Das passiert sehr, sehr schnell, dass Leute dann sagen, ja klar, ist ja auch richtig, das Kind ist doch schwer mehrfach behindert, wohin denn sonst? Und das ist die einzig richtige Lösung und das finde ich schwierig, diesen Reflex sofort zu ziehen, weil dann könnte man sagen, gut, wir halten das Fördersystem Ende und aus. Wir machen da einfach nicht mit. Es ist zwar ein Menschenrecht, aber wir lassen es einfach. Ich denke, dass so einfach können wir es uns nicht machen, weil das, was in der Schule passiert, hat ja auch Auswirkungen auf die Gesellschaft. Also im Moment leben wir in einer Gesellschaft, wo mich Menschen fragen, was hat die denn und konnte man da nichts mehr machen?
Es ist nicht selbstverständlich, ist immer noch nicht.
Nee, natürlich nicht. Man muss ständig kämpfen und das nervt. Das zieht die Kraft weg. Die Behinderung meiner Tochter sind nichts, was mich nachts wach hält. Was mich nachts wach hält, ist die Frage, soll ich bei diesem Konzert noch Karten kaufen oder habe ich jetzt keine Kraft mehr, um dann darum zu kämpfen, dass sie da auch mitmachen darf? Wir sind schon aus einem Planetarium geflogen, weil der Museumsmitarbeiter sagte, das wäre hier verboten wegen der Fluchtwege. Wir haben sie dann reingetragen. Das geht ja Gott sei Dank auch, weil sie sehr klein ist. Aber das kostet alles Kraft. Und wenn es für mich schwer ist, ne, ich bin Journalistin, ich kann das aufschreiben, ich kann das erzählen, ich lebe in stabilen Verhältnissen, mein Mann ist gerne Vater und macht gerne mit und ist gern da, macht einfach genau das, was Eltern halt machen, Mütter oder Väter. Es gibt viele Frauen, die das alleinerziehend machen, wir leben in finanziell guten Verhältnissen, das sind alles keine Selbstverständlichkeiten und wenn es für mich schwer ist, wie ist es dann für andere, die nicht so viel Glück haben jetzt zum Beispiel?
Auch aus einem bildungsfernen Hintergrund kommen zum Beispiel.
Oder ein festes Einkommen haben. Also ein Kind mit Behinderung erhöht das Armutsrisiko, erhöht das Risiko, den Job zu verlieren. Uns geht's da gut. Und wenn ich es jetzt manchmal schwer finde und auch hart, dann sage ich mir immer wieder, naja gut, aber du kannst dich ja jetzt noch entscheiden, ob du zu dem Konzert gehen willst oder nicht. Es wird wahrscheinlich auch schwieriger werden, wenn sie älter wird. Weil jetzt können wir sie noch tragen und jetzt helfen auch die Leute wahnsinnig gut. Ich meine, das Schöne daran ist, man lernt die Leute so richtig kennen. Wenn sie an der Treppe stehen.
Man hat immer Kontakte.
Man hat immer Kontakte, man kommt da nicht drum weg. Und es gibt wahnsinnig nette Leute. Also neulich hat ein junger Mann, da bin ich zum Kinderarzt gefahren und der Kinderarzt hat eine Treppe, so wie 2 von 3 Praxen in Deutschland, die nicht barrierefrei sind, 2 von 3. Mhm. Und der hat dann da 10 Minuten gewartet und mir dann geholfen, meine Tochter die Treppe hochzutragen und meinte danach, ich wohne da drüben, wenn sie dann nachher wieder runter müssen, dann können sie klingeln, dann komme ich und dann helfe ich ihnen wieder. Ist total nett, aber natürlich wäre es besser, wenn da eine Rampe wäre. Ich würde mich ja trotzdem mit dem unterhalten können.
Also man hört schon raus, als betroffene Mutter und in ihrem Beruf als Journalistin sind sie mittlerweile zu so einer Art Fachfrau in Sachen Inklusion geworden. Wie hat das Thema Ihren Blick auf die Welt verändert?
Also ich glaube, alle Eltern von Kindern mit Behinderung werden in gewisser Weise zu diesen Fachleuten. Wir werden zu Medizinern, weil man selber der größte Experte ist für das, was das Kind gerade hat. Und zu Anwälten manchmal, weil wir kämpfen müssen und Therapeuten leider auch, weil wir ja diese ganzen Übungen machen müssen und zu Dolmetschern, um der Welt zu erklären, was das Kind gerade denkt. Ich habe die Rolle jetzt quasi beruflich dann weitergeführt. Als Journalistin, indem ich das dann jetzt erzähle.
Und Sie klingen aber trotzdem so positiv.
Ach ja, das Leben ist ja schön und das Kind ist ja toll. Also ich hätte das ja früher auch nicht gedacht. Ich hätte ja gedacht, so ein Leben ist mit Tränen erfüllt oder mit unendlichem Leid und das arme Kind und die armen Eltern. Und ich will das jetzt auch nicht rosa übertünchen, aber was meine Tochter mir halt gezeigt hat, ist, dass man zum Lachen nicht laufen können muss. Und zum Lieben nicht sehen, dass das alles nicht so stark zusammenhängt, wie wir immer dachten. Und dass man auch ein Streber sein kann, wenn man schwer mehrfach behindert ist. Und das versuche ich auch auf mich selber anzuwenden und nicht so sehr mich an die falschen Ziele zu hängen.
Wenn Sie einen Wunsch frei hätten, das ist ja jetzt gerade die passende Jahreszeit dafür, in was für einer Gesellschaft soll Ihre Tochter Lotta groß werden? Was wäre Ihr Traum?
Ja, eine, in der sie mich nicht braucht. Also, weil ich werde nicht immer da sein. So sehr, wie ich mir das wünsche, unsterblich zu werden, ich werde es nicht hinkriegen. Und irgendwann werde ich nicht mehr da sein und mein Kind wird noch da sein, wird dann kein Kind mehr sein, sondern ein erwachsener Mensch, der in allem Assistenz braucht. Und ich wünsche mir eine Gesellschaft, in der sie dann als Mensch auch leben kann. Und zwar nicht als Pflegefall, der verwaltet wird und irgendwie nach Dienstplänen geduscht und gefüttert, sondern als Mensch, der ins Konzert geht, der mit anderen Menschen zusammenlebt und der sicherlich Assistenz braucht in sehr vielen Belangen, aber der selbstbestimmt leben kann. Ja, eine Gesellschaft, die sie nimmt.
Dankeschön, Sandra Roth.
Gerne.
Ihr Buch Lotta Schultüte mit dem Rollstuhl ins Klassenzimmer ist bei Kiepenheuer und Witsch erschienen. Alle weiteren Infos zu diesem Thema gibt's auf hr-inforadio.de. Dort finden Sie auch den Podcast dieser Sendung. Das war hr-info, das Interview mit Mariela Milkova.